Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Jan Backstage. Vis-à-vis von mir sitzt. Und das freut mich extrem, der Kurt Eschbacher. Hallo Kurt,
würdest du dich
mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, also vielleicht kennt man mich noch von meiner Zeit am Fernsehen. Ich habe 40 Jahre für das SRF gearbeitet, die letzten 19 Jahre, wo du als Gast bist mit der Show Eschbacher. Die gibt es jetzt leider nicht mehr, aber ich habe immer so andere Projekte, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Projekte wie hier im Kleintheater, machen aber auch viele Vorträge und machen Moderationen von Veranstaltungen. Und bin als Unternehmer tätig, wo ich jungen Unternehmungen ein bisschen auf den Sprung helfe.
Ja, als ich gesehen habe, dass du jetzt da einmal im Monat am Sonntag die Martini machst, habe ich gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo sich der Kreis schließt. Ich war bei jeder Sendung und es war faszinierend. Und da wäre jetzt die nächste Frage: Was fasziniert dich am Gespräch? Was ist da die Faszination?
Ich glaube, nie so, wie wenn man Menschen gegenüber sitzt und sich in die Augen schauen kann und sich physisch auch spürt, kann man so viel von einem anderen Leben erfahren. Und für mich ist eigentlich das wie ein Buch, das aufgeht, wenn ich einem Menschen zulasse. Und ich kann eigentlich mein eigenes Leben wie vervielfältigen durch die Erfahrungen, den Umgang mit Schwierigkeiten, die Hoffnungen, die andere Menschen haben, die mir auch für meine eigenen Probleme die Augen aufmachen und manchmal auch eine Lösung bringen.
Wie bereitest du dich vor auf die Talks? Das waren jetzt vier. Wie hast du dich jetzt vorbereitet?
Ja, logischerweise kann man nicht einfach nur mit der Neugier an jemanden her, sondern man muss auch sich mit dem Leben von diesen Personen auseinandersetzen. Das bedeutet für mich immer viel Vorarbeit. Ich sage immer, ein Zauberer kann den Hase auch nicht aus dem Ärmel schütteln, wenn er ihn nicht vorher reingesteckt hat. Also mit anderen Worten, ich bereite mich sehr intensiv vor. Ich lese alles, was es gibt über die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Ich probiere mir ein Bild zu machen von diesen Menschen. Aber nachher ist eigentlich wirklich die wichtigste Aufgabe, dass sie mich von all dem befreien und in dem Moment, wo sie einem gegenüber sind, mich auf ein Gespräch einlassen, wo ich nicht weiss, wo es am Schluss landet.
Als ich bei dir bei der Sendung war, hast du mir am Schluss der Sendung, wo wir schon eins getrunken haben miteinander, einen ganz wichtigen Tipp gegeben, Thema Gesprächsführung. Dass du mir gesagt hast, schick ja keine Fragen, mach das gar nicht. Und seitdem mache ich das wirklich nicht mehr, auch bei grossen Politikerinnen. Aber ich weiss warum. Aber warum hast du mir den Tipp gegeben?
Ich habe gerade bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, gelernt, dass die wollen auf Nummer sicher gehen. Die lösen sich eigentlich nicht ein auf Unbekanntes. Und genau das Unbekannte ist für die Menschen, die zuhören, viel spannender als eine abgefeierte Biografie, die sowieso nicht stimmt oder geschönt ist, deren zuzuhören. Und ich habe so gehalten, dass auch wenn Bundesrat sie angefragt wurden, haben jeweils ihre PR-Berater gesagt, wir sollen eine Liste von Fragen schicken. Und ich habe immer zur Antwort gegeben, ich gehe doch davon aus, dass euer Chef oder eure Chefin auf diesen Sachgebieten, die wir zusammen diskutieren wollen, Bescheid weiss und sich nicht von euch vorbereiten muss. Und wenn das nötig ist, dann möchte ich vielleicht die Person gar nicht als Gast. Und das hat immer wunderbar gewirkt, die sind alle gekommen, ohne dass sie eine Liste von Fragen noch verlangt haben.
Ja, und das befreit auch den Talker, wenn er wirklich auf freie Fragen, wieder wenn er Fragen schickt und nachher Veränderungen kommen, das tut den ganzen Plan verändern. Es war auch eine wahnsinnige Befreiung, den Tipp von dir zu bekommen. Seitdem laufe ich dann meine Talks besser. Also, ein grosses Dankeschön. jetzt da im Theater, was ist der grosse Unterschied zwischen dem Fernsehtalk und jetzt da am Theater?
Ich hatte zum Glück immer Publikum gehabt bei mir im Studio. Ja. Und das ist ganz wesentlich. Man redet anders vor Publikum, als wenn gar niemand rum ist. Und im Theater ist natürlich die Stimmung noch viel intimer. Da kommen Leute, die bereit sind zum Zuhören, die erwarten etwas auf der einen Seite und das füllt den Raum mit Gefühl, mit Energie, mit Kraft. Und die Kraft, die überträgt sich auch auf die Bühne. Und so dünkt es mir, kann man ganz andere Stimmungen schaffen, auch im Gespräch, als wenn man einfach vor einer abstrakten Fernsehkamera hockt. Es gibt sofort Reaktionen, man spürt, etwas ist angekommen oder etwas erweckt Erstaunen. Und ich finde das Theater ein wahnsinnig wichtiger Ort, um Emotionen zu erleben und aber auch auf der Bühne, um Emotionen auszulösen. Sei das mit Musik, sei das mit Gespräch, sei das mit Tanz, was auch immer. Es ist ein Ort, wo ich wirklich der Überzeugung bin, wir brauchen den als kulturelle Einrichtung.
Ich frage meistens die Künstlerinnen, meistens bevor sie auftreten, wie sie ihre Routine so aussehen, bevor sie auftreten. Wir haben jetzt nach deiner ersten Show. Aber wie bereitet sich der Kurt Erschbacher jetzt für diese Show vor? Oder wenn er jetzt auf die Bühne geht, die letzte Stunde, was macht er? Hat er Routine? Hat er Mödeli, die er macht? Was macht er?
Weißt du, Jan, ich bin immer wahnsinnig aufgeregt. Ich habe eigentlich immer eine ganz grosse Angst vor dem Versagen. Und darum kann ich vor einem Auftritt nicht noch etwas anderes machen. Also ich muss wie meine Gedanken fokussieren, so in einen Kanal bringen, damit dass ich nicht abgelenkt bin. Aber das hat mit dieser Auftrittsangst und mit dem Lampenfieber zu tun. Und darum kann ich vorher nichts anderes machen. Also ich tigere umeinander. Ich schaue meine Kärtchen immer wieder an, die ich aber dann nicht mehr brauche für die Vorstellung per se. Und muss wie das Wenige an Energie, die ich habe, so zusammenbringen, dass ich nicht noch irgendwie etwas anderes denken und studiere.
Ist das spannend, dass du noch, immer noch nach 40 Jahren die Lampenfieber hast? Warum? Also, warum kommt die Angst und wie löst sich die Angst auch auf? Wenn bist du so gelöst, erst nach der Show, oder gibt es einen Moment in der Show, wo du sagst, mal, es kommt gut?
Das ist noch schwierig zu sagen. Also, die Angst ist da, weil ich an mich selber grosse Erwartungen habe. Das ist ja eigentlich so eine Anleitung zum Unglücklichsein, grosse Erwartungen an sich zu haben.
Aber das kenne ich sehr gut.
Eben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein wichtiger Ansporn, mit Leidenschaft und mit allem, was man hat als Mensch, eine Aufgabe probieren zu lösen. Manchmal denke ich, das fehlt den Leuten ein bisschen. Leidenschaftlich hinter etwas zu gehen und mit Energie und mit Fokussierung das zu lösen. Also darum bleibt immer die Unsicherheit und das Lampenfieber. Und auf die Frage, ob es während dem Talk weggeht, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Situationen, wo ich denke, so, jetzt läuft es und plötzlich habe ich wie eine Attacke. Und habe Herzklopfen und Schweißausbrüche, wo ich nicht weiss, woher das sie kommt. Und hankerum ist es wirklich wie durch Butter und ich merke mal, jetzt läuft es. Aber man ist nie gewappnet vor dem Moment, wo plötzlich wie eine Eruption so Unsicherheiten auftauchen.
Was passiert denn, wenn gleich ein Fall passiert? Das passiert ja, ist ja jetzt auch live gewesen. Wie kannst du gut mit diesen Sachen umgehen?
Interessanterweise mit meinen Fehlern kann ich schlecht umgehen. Die ärgern mich okay. Wahnsinnig. Die führen auch zu schlaflosen Nächten. Und ich überlege mir auch, warum ist das passiert, warum bin ich jetzt da plötzlich so abgelenkt gewesen und habe nicht aufgepasst. Wenn aber in der Show per se etwas aus dem Ruder läuft, ist es für mich wie eine Herausforderung, damit umzugehen. Also, wir haben mal in einer Sendung jemanden gehabt, der hat einfach nur mit Ja und Nein Antwort gegeben.
Oh, das sind die Schönen, die werden.
Genau. Und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, dass der mich gar nicht versteht, weil er nämlich eigentlich ein Hörapparat hat und den nicht angelegt hat. Und das hat so eine Dynamik gegeben. Und das ist so schräg geworden, wo eigentlich am Schluss der Absturz zu einem Highlight sich ausgelebt hat. Wenn so etwas passiert, das fordert mich raus und das finde ich auch spannend.
Ja, weil das merkt man ja dann auch, wenn man so unter Spannung steht, dass man auch im Moment ist. Oder? Man geniesst dann auch den Moment, man ist im Moment. Kannst du auch im Moment sein, wenn du so angestrengt bist und auch so unter Strom stehst?
Eigentlich fast nur im Moment.
Okay.
Ich probiere gar nicht viel vorauszudenken, sondern alles, was passiert in diesem Moment, probiere ich wahrzunehmen. Und oftmals geben ja die Leute ganz kleine Signale, sei es körperlich oder sei es mit einem Nebensatz. Und wenn man da nicht im Moment ist und genau zulässt, kann man das auch nicht aufnehmen und vielleicht plötzlich zu einer Aussage kommen, die überraschend ist.
Deine Gäste, wie suchst du die jetzt für ein Theatersetting aus?
Also zuerst mal muss ich sicher sein, dass die etwas zu erzählen haben und dass sie auch bereit sind zu erzählen. Und zum anderen braucht ja so eine Matinee oder auch einen Abend oder eine Talkshow so eine Choreografie. Damit meine ich, sie braucht ernste, überraschende, lustige, unvorhergesehene Aussagen. Und so muss man probieren, die Leute zusammenzusetzen. Jung und alt, Frauen, Männer, einfache Leute, Intellektuelle. Und im besten Fall entsteht daraus so ein Bild auch von der Bevölkerung, wo Zuhörerinnen und Zuhörer inspiriert.
Wo die Anfrage ist für das kleine Theater, was hat es beim Kurt Aschbacher ausgelöst?
Eine Riesenfreude. Ich hatte so Lust, wieder etwas auf der Bühne zu machen, wo ja eigentlich ähnlich ist, wie das, was ich früher in den Sendungen gemacht habe. Es ist die Lust, neue Leute lernen zu kennen, neue Lebensgeschichten zu lernen. Und das kann man nicht nur privat, da braucht es irgendwie den Fokus Bühne. Es braucht die Voraussetzung, dass man sich aufeinander total einlässt in diesem Moment. Es braucht Scheinwerferlicht, es braucht in dem Sinne auch das Publikum. Und darauf habe ich extrem Lust gehabt und freue mich jetzt, wenn das so weitergeht.
Du hast jetzt ein paar Mal gehabt, die Neugier. Von wo kommt denn die Neugier? Was macht die Neugier? Wenn sagst du jetzt, dort will ich dran gehen, was muss sein, dass die Neugier geweckt wird?
Ich glaube, das hat man. Kinder sind ja wahnsinnig neugierig. Und manchmal habe ich das Gefühl, Neugier wird einem nachher in der Schule austrieben. Und ich bin der Überzeugung, dass wir eine kindliche Neugier müssen behalten bis zum letzten Atemzug. Weil Fragen zu stellen heisst, sein Leben zu bereichern. Und man kann das so lernen. Manchmal habe ich ein bisschen den Eindruck, dass die Leute irgendwo die Neugier abtrainiert haben, sich selber, oder sie sind durch Ausbildungen gegangen, wo ihnen die Neugier gestohlen hat. Und sie haben vergessen, was für eine Inspiration das für ihr Leben kann sein. Aber man kann Neugier auch wieder lernen.
Wie kann man sie lernen?
Ich ich habe das Gefühl, indem dass man einfach Kinder beobachtet und sich ein Vorbild nimmt, Kinder fragen einem ja Löcher im Bauch.
Ja, warum, wieso?
Genau. Und das Warum und Wieso, das ist etwas, wo letztendlich das ausmacht. Ich bin oft an einem Anlass oder an einem Nachtessen und da fällt mir auf, dass kaum jemand anderen Menschen Fragen stellt. Alle sind so damit beschäftigt, sich selber im richtigen Rampenlicht zu zeigen. Sie erzählen von ihren Erfolgen, von ihren Erlebnissen. Sie hören den anderen nicht zu, sie nehmen sich selber viel zu wichtig und Neugier heisst eine gewisse Bescheidenheit auch und eine gewisse Demut dem anderen gegenüber und die Bereitschaft, Fragen zu stellen. Das ist die Inspiration und das, denke ich, muss man manchmal wieder ein bisschen lernen.
Die Neugier kenne ich natürlich auch. Wir haben auch gemerkt, dass es immer wieder Zeiten braucht für Oasen, für Rückzug. Wie entspannt sich ein Kurt? Und wo? Und bei was?
Also ich habe das Glück, dass ich in Südfrankreich seit über 30 Jahren einen wunderbaren Garten und ein Haus habe. Und Gärtnern ist für mich eine der wichtigsten Massnahmen, um zu mir selber zu finden, um die Ruhe zu bekommen. Auch um zu merken, Natur als Gärtner möchte man ja gestalten und sagt, das Pflänzchen sollte hier wachsen, weil das passt farblich so gut und das eben dort. Und dann sagen die Pflanzen, mir gefällt es hier nicht, sie gehen ein oder man muss sie umpflanzen. Also die Macht von der Natur über einem selber ist für mich eine wunderbare Lebensschule. Und noch eine grössere war die Tatsache, ich habe Land hatte, wo es keine Bäume drauf hatte. Und dort habe ich über 30 oder 40 Bäume gepflanzt. Und das waren am Anfang so Besenstiel mit irgendwie ein bisschen Büschli dran. Und nach 30 Jahren sind es doch jetzt ein bisschen anständige Bäume geworden. Und die Zurückhaltung zu haben, zu sagen, wahrscheinlich ist der Garten, sind die Bäume, dann am schönsten, wenn es mir nicht mehr gibt. Weil sie brauchen Zeit. Und von dem her, das war für mich eine ganz wichtige Erfahrung gewesen.
Jetzt ist noch viel geplant, auch im Kleintheater. Wo sieht man dich sonst noch, jetzt, wenn man jetzt ein bisschen einen Ausblick macht? Was bist du gerade so noch dran? Du hast viel schon gesagt, was machst du, aber jetzt so brandneu, wo Neugier in den Kinderschuhen steckt. Was?
Ich begleite zum Beispiel die nächste Woche eine Reise mit 20 Leuten, wo es um Vögel und Pilze geht im
Vögel
Jura.
Vögel und Pilze?
Jawohl. Beides finde ich wunderbar, verstehe aber nichts davon. Und wir haben dort Spezialistinnen und Spezialisten, die erstens mal ornithologisch alles kennen und zweitens gehen wir Bild suchen. Und ich mache dann am Abend mit diesen Leuten, mit diesen Bildern, die wir gefunden haben, ein Menü.
Und so kenne ich eher Bild, ja.
Und wir haben nachher auch so Diskussionsrunden, die ich mit begleite. Also das ist das, was ich nächste Woche, drei Tage, hoffentlich nicht nur bei Regen, im Jura umeinander stürchle. Und dann anschliessend, das ist nicht so lustig, fahre ich in unser Haus nach Südfrankreich. Dort hat vor 10 Tagen der Blitz eingeschlagen. Und wir haben so ein, nicht ein Schuppen, aber ein sehr kleines, aber herziges Haus beim Schwimmbassin. Und das Ganze ist abgebrannt, hat alle Installationen sind kaputt gegangen, die ganzen elektrischen Einrichtungen, alles, was wir dort gelagert haben. Das ganze Haus ist ausgebrannt und ich muss jetzt dort schauen, was wir wieder flicken können. Das ist eigentlich aber auch Glück im Unglück. Zum Glück nicht das Haupthaus, das kaputt gegangen ist, sondern nur das nebendran.
Wie gehst du mit so Situationen um, wo du jetzt höhere Macht, wie jetzt der Blitz, und du hast gerade nicht so schönen Moment, wie gehst du mit dem um?
Im ersten Moment wahnsinnige Enttäuschung, nicht gerade Panik, aber um Gottes Willen ist jemand dabei verletzt worden. Ja. Im zweiten Moment, jetzt müssen wir das alles aufbauen. Was kostet das? Wie finanzieren wir das? Wie bringen wir das wieder her? Und im dritten Moment ist es einfach zur Kenntnis nehmen, dass man als Mensch nicht alles im Griff hat und dass Shit happens und dass man sich mit dieser Situation muss abfinden muss.
Ja, das hilft manchmal auch zu wissen, dass man halt nur begrenzte Möglichkeiten hat. Aber ich würde da noch einen kleinen Ausblick geben. Die nächste Martini ist am 27. November. Sicher wieder mit spannenden Gästen. Also es lohnt sich. Ich bin die Show schauen. Und Kurt, ich möchte dir noch einen Danke sagen, weil mit unserer gemeinsamen Sendung, in deiner Sendung, hat meine kleine Karriere angefangen. Und für mich ist das jetzt wirklich so, es hat sich ein Kreis geschlossen, was auch immer schön ist, wenn sich Kreis schließen. Weil wenn sich ein Kreis schließt, fährt irgendwo wieder ein neuer Kreis an, mit der nötigen Neugier. Und ich danke dir recht herzlich, hast schon kurz Zeit genommen. Und ich werde sicher die ein oder andere Martini da im Kleintheater wieder geniessen und sagen dir grosses Dankeschön.
Danke dir, Jan.